Domradio Reisen.
Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag. Ja, man muss Flügel haben, um auf die Suche nach sich selbst zu gehen. Man braucht sich nur in die Einsamkeit zu begeben. Hoch oben in Kastilien, in Avila, wurde im Jahr 1515 Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada geboren. Mit 20 Jahren trat sie in das Karmelitinnenkloster in Avila ein. Tiefe religiöse Erfahrungen, aber auch Krankheiten prägten diese selbstbewusste Frau mit dem großen Charisma, die im Jahr 1562 in Avila selbst ein Kloster gründete. Als Heilige und große Mystikerin wird Teresa von Avila bis heute verehrt und das natürlich vor allem in ihrer Heimat. Deshalb widmen wir ihr heute diese Reisesendung. Hilde Regeniter war in ihrer Heimat unterwegs und hat uns viele Geschichten von ihrem Leben und ihrem Wirken mitgebracht. Der Abdruck einer Ferse, eines Fußballens und eines Wanderstabes. So sieht das Logo der neuen Kultur- und Pilgerroute zu Ehren der heiligen Teresa von Avila aus. Wer sich für die spanische Nonne aus dem 16. Jahrhundert interessiert, für ihr Leben und Wirken, der kann sich jetzt auf Teresa-Tour begeben, ihren Spuren in ihrem Heimatland Spanien folgen eben. Denn so heißt die Route Spuren der Teresa von Jesus, Huellas Teresa de Jesus. Und diese Route stellen wir Ihnen heute als erstes vor auf unserer Jubiläumsreise anlässlich des 500. Geburtstag der heiligen Teresa von Avila am Samstag. Hilde Regeniter nimmt uns mit auf die Route.
Huellas Teresa de Jesus ist das Angebot, Spanien mal auf eine ganz andere Art kennenzulernen, nämlich über 17 Städte, die sehr wichtig waren im Siglo de Oro, dem goldenen Zeitalter Spaniens im 16. und 17. Jahrhundert. 17 Städte, die Teresa selbst ausgesucht hat, um hier ihre Spuren zu hinterlassen. Und wir nehmen jetzt ihren 500. Geburtstag zum Anlass, alle gemeinsam an sie zu erinnern.
Héctor Palencia ist im Stadtrat von Avila für Tourismus zuständig. Er hält die neue Pilger- und Kulturroute Huellas Teresa de Jesus auf den Spuren von Teresa de Jesus für eine große Chance.
Das Reizvolle daran ist ja auch, dass ganz unterschiedliche Städte dabei sind. Großstädte wie Sevilla, Granada und Valladolid. Mittlere wie Toledo, Segovia, Salamanca und Avila. Und wirklich kleine Orte, Pastrana zum Beispiel, Alba de Tormes oder gar Villanueva de la Jara, die einmal wichtig waren und heute an Bedeutung verloren haben.
Und gerade den kleineren und unbekannteren Orten im krisengeschüttelten Spanien kann der Theresianische Weg jetzt vielleicht mehr Beachtung und damit auch mehr Besucher bescheren, hofft Héctor Palencia. Das glaubt auch seine Kollegin Mercedes Castro Ramos vom Tourismusbüro in Teresas Sterbeort Alba de Tormes.
Die Route, die den 17 Klostergründungen Teresas folgt, macht den Leuten Lust, hierher zu kommen. Das ist ein bisschen wie beim Jakobsweg. Schließlich holen sie sich hier auch Stempel an den einzelnen Stationen. Und das kommt bei den Leuten gut an. Außerdem dürfen sie ja den Weg zwischen den einzelnen Stationen auch mit dem Auto oder Bahn und dem Fahrrad zurücklegen. Und das machen die meisten auch.
Und wenn sie schließlich 3 der insgesamt 17 theresianischen Städte besucht haben, sich überall einen Pilgerstempel geholt und die Tour dann auch noch im Geburtsort Teresas, also in Avila, abgeschlossen haben, dann bekommen sie am Ende die Pilgerurkunde, die Teresiana. Darauf zu sehen, eine stilisierte Nonne mit Schleier, eine Sonne wie ein Feuerball und ein Weg voller Fußabdrücke. Und, in kunstvoller Kalligrafie geschrieben, ein paar Zeilen, die ein Lokaldichter der heiligen Teresa in die Feder geschrieben hat.
Du hast die gleichen Wege wie ich beschritten und die gleiche Landschaft angeschaut, die ich gesehen habe.
Nicht nur Landschaften und Wege sollen die Pilger entdecken, sondern sie sollen beim Wandern und Reisen und Fahren natürlich auch ihr Wissen über die Heilige erweitern und vertiefen, sagt Héctor Palencia.
Es gibt 4 verschiedene Perspektiven, aus denen man sich Teresa nähern kann. Aus katholischer Sicht ist sie die Heilige und die erste Kirchenlehrerin. Dann zählt sie natürlich zu den wichtigsten Mystikern der Welt. Außerdem ist sie eine Vertreterin der spanischen Kultur im Siglo de Oro als Schriftstellerin. Und schließlich der feministische Blick, weil sie es als Frau geschafft hat, sich in einer fast ausschließlich maskulin geprägten Gesellschaft durchzusetzen. Sie hatte es wirklich mit den unterschiedlichsten Widerständen zu tun. Trotzdem konnte sie ihre Reform durchsetzen.
Eine starke Frau, das war Teresa von Avila auf jeden Fall, willens- und handlungsstark. Und wer sich auf die neue Kultur- und Pilgerroute Spuren der Teresa von Avila begibt, der stößt immer wieder auf Zeichen ihrer ganz besonderen Persönlichkeit. Hilde Regeneter hat sich erklären lassen, was es mit der Route auf sich hat und was genau man tun muss, um diese Pilgerurkunde zu bekommen, die Theresiana. Sie hat auch Teresas Geburtsstadt Avila besucht und dahin nimmt sie mit uns gleich mit. In den Ort, wo einst das Geburtshaus der Heiligen stand. In Domradio Reisen sind wir heute unterwegs auf den Spuren der heiligen Teresa von Avila. Die Karmelitin und Mystikerin wurde ja vor 500 Jahren geboren und deshalb finden ihr zu Ehren viele Feier- und Gottesdienste statt. Da wird es in München die zentrale Feier der Karmelitinnen, Karmeliten und Karmelfamiliaren der deutschen Ordensprovinz geben und bis Sonntag ist in München auch noch die Wanderausstellung 500 Jahre Teresa von Avila zu sehen. Die wird sich dann ab Montag auf den Weg machen, weiterreisen nach Berlin und Freiburg und dann im August, genauer gesagt vom 8. bis 18. August, da ist die Wanderausstellung 500 Jahre Teresa von Avila auch hier bei uns in Köln zu sehen. Avila, das ist mit immerhin 1131 Metern über Null die höchstgelegene Provinzhauptstadt Spaniens, 110 Kilometer nordwestlich von Madrid, umgeben von den hohen Bergen der Sierra de Avila und der Sierra de Gredos gelegen. Dass Avila seit 1985 auf der Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten steht, verdankt die Stadt mit knapp 60.000 Einwohnern ihrem augenfälligsten Bauwerk. Und zwar dem komplett erhaltenen romanischen Stadtmauerring mit den 88 Türmen und ungezählten Zinnen. Diese Mauer stand schon hier, als am 28. März des Jahres 1515 ein kleines Mädchen in Avila geboren wurde, das später einmal Kirchengeschichte schreiben sollte. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada. Teresa sorgte am Ende auch dafür, dass ihre Heimatstadt in der ganzen Welt bekannt wurde. Als Geburtsort der berühmten Teresa von Avila.
In Avila, Santa Teresa está tan presente en la vida de la ciudad.
Teresa ist so gegenwärtig hier in Avila, dass die Leute sie einfach nur La Santa nennen, also die Heilige. Und so heißt auch diese Kirche einfach La Santa. Und der Platz davor heißt ebenfalls nur La Santa.
Y esta plaza es la plaza de la Santa.
Erklärt Pater Antonio González, der hier als einer von 8 unbeschuhten Karmeliten lebt, hier an diesem geschichtsträchtigen Fleck Erde, nämlich
genau an dem Ort, an dem einst das Haus stand, in dem die heilige Teresa geboren wurde. Nach dem Tod ihres Vaters stand es leer und verfiel. 1629 kauften die unbeschuhten Karmeliter das Grundstück und bauten darauf ihr Kloster. Und wir können sagen, dass das hier das erste richtige Kloster des Männerordens der unbeschuhten Karmeliter ist. Schließlich kam die Gemeinschaft der Mönche, die hier einzog, aus Duruelo.
Und in Duruelo hatte Teresa zum ersten Mal auch ein Männerkloster eröffnet, ein Provisorium. Und eine ziemlich unerhörte Sache, dass da ausgerechnet im streng patriarchalen Spanien des 16. Jahrhunderts eine Frau es wagte, einen Männerorden zu gründen und dann auch noch die Klöster dazu.
A su estilo.
Auf ihre Weise war Teresa schon eine Revolutionärin. Sie hat zwar nicht alles umgestürzt, aber sie hat wichtige Impulse gegeben für den Wandel in der Kirche.
Und angefangen hat das alles hier. Hier an der Südseite der mächtigen Stadtmauer Avilas stand eben das Haus, in dem die kleine Teresa vor einem halben Jahrtausend das Licht der Welt erblickte. Anstelle des Elternhauses erhebt sich heute der Klosterkomplex.
Sowohl die Kirche als auch das Kloster sind im sogenannten karmelitischen Stil errichtet, eine Unterform des Barock. Anders als zum Beispiel der imposante Baustil der Jesuiten haben wir es hier auch in der Architektur mit einer Schlichtheit und Einfachheit zu tun.
Allerdings, die Kapelle direkt über dem Geburtszimmer errichtet, ist dann doch sehr bombastisch dekoriert. So auch die mit Schmuck und kostbaren Stoffen ausstaffierte Statue der Heiligen in der Mitte des Altars. Der Barockbildhauer Gregorio Fernandez zeigt Teresa hier im Augenblick einer Kreuzesvision und nähert sich so auf seine Weise Teresas Spiritualität.
Im Mittelpunkt ihrer Spiritualität steht das Gebet. Als Paul VI. Sie zur Kirchenlehrerin erhob, nannte er sie vor allem eine Lehrerin des Gebets. das Gebet verstanden als freundschaftliche Beziehung zu Gott durch Christus. Ihre Spiritualität zentriert sich sehr auf Christus als Mensch. Sie spricht immer von Christus als einem Freund und leitet aus dieser Freundschaft eine tiefe Solidarität mit allem Menschlichen ab.
Das ist nicht leicht zu verstehen und nur sehr schwer darzustellen. Da war es schon leichter, eine kleine Reise in die Vergangenheit zu inszenieren. Und genau das haben die Karmeliter getan, indem sie im angegliederten Museum das Geburtszimmer Teresas originalgetreu nachempfunden haben.
Da sieht man schwere Holzmöbel, wie sie im 16. Jahrhundert üblich waren, und einen Ofen. Schließlich war es Ende März hier in Ávila noch bitterkalt. Und über das Szenario haben wir das abgedruckt, was Teresas Vater damals aufgeschrieben hat. Am Mittwoch, 28. März des Jahres 1515, wurde Teresa geboren, um 5 Uhr früh oder eine halbe Stunde mehr oder weniger. Denn jener Mittwoch war schon fast angebrochen.
Pater Antonio zeigt uns eine weitere Nachbildung, und zwar
des Gartens, in dem sie als kleines Mädchen mit ihren Geschwistern gespielt hat. Vor allem mit ihrem Bruder Rodrigo hat sie damals Eremitenhütten gebaut. Davon erzählt sie in ihrem »Das Buch meines Lebens«.
Diese Autobiografie hat Teresa einst Ärger mit der Inquisition eingehandelt, erzählt der Karmelitermönch weiter. Und uns einschlägige Erkenntnisse über ihr Leben und Wirken geliefert. Genau wie die vielen, vielen Briefe, die sie im Laufe ihres Lebens geschrieben hat. Einige davon sind im angegliederten Museum zu sehen, genau wie eine ganz besondere, etwa 1,20 Meter lange Reliquie.
Es el bastón que ella utilizaba en sus viajes, entonces.
Ja, dieser Stab war Teresas Wanderstab, mit dem sie auf Reisen ging. Damit hat er natürlich einen hohen symbolischen Wert, weil er für ihren gesamten Lebensweg steht. Und natürlich auch für ihre Spiritualität, weil sie immer vom Leben als Weg gesprochen hat. Einem Weg des Gebets und des spirituellen Wachstums.
Hilde Regeneter war fürs Domradio in Ávila und sie hat sich natürlich auch noch das Kloster angeguckt, in das Teresa mit 20 Jahren eingetreten ist. Darüber sprechen wir nach den Domradio-Nachrichten. In Domradio Reisen sind wir heute unterwegs auf den Spuren der heiligen Teresa von Ávila. Und Teresa von Ávila, wie der Name schon nahelegt, die große spanische Heilige, ist in der Stadt Ávila in Kastilien geboren. Hier hat sie ihre Kindheit und Jugend verbracht und gleich auch die ersten 39 Jahre ihres Lebens. Hier ist sie ins Kloster eingetreten, und zwar in den Convento della Encarnación, auf Deutsch ins Menschwerdungskloster. Ein Karmelitinnenkloster, das ungemein wichtig werden sollte für Teresa, auch weil sie hier die entscheidenden Ideen für die spätere Reform ihres Ordens haben sollte.
Wir gehen jetzt durch dieselbe Tür, durch die auch Teresa ging, als sie 1535 hierher kam und in den Orden eintrat.
Fernando Jiménez führt Besucher durch den Convento de la Encarnación, das Menschwerdungskloster in Ávila. Die Klausurschwestern von heute haben 3 Zellen zum Museum umgewidmet. Böden und Decken sind original erhalten. Und so können die Leute sehen, wie die Nonnen hier im 16. Jahrhundert gelebt haben. Dazu María José Úbeda, die für die Ordensfrauen den Klosterladen führt.
Das Wichtigste an diesem Ort ist, dass Santa Teresa hier die Idee entwickelt hat, ihren Orden zu reformieren. Denn die Nonnen hier führten ein ruhiges, geradezu gemütliches Leben. Die Ordensregeln hatten sie abgeschwächt.
Wie komfortabel die Nonnen es damals tatsächlich hatten, wird während des Rundgangs deutlich.
Hier kommen wir jetzt in eine Zelle, so wie sie die Nonnen vor der Reform bewohnt haben. Großzügig geschnitten und mit Kamin, was damals ein Luxus war. Teresa hat die Kamine nachher abgeschafft und die Zellen auf ein Fünftel ihrer Größe reduziert. Durch das Glasfenster können wir hier auf die Haupttreppe schauen.
Und auf ein Bild, das Teresa und das Jesuskind zeigt.
Hier cuenta la tradición que tuvo lugar.
Denn dort soll die Begegnung zwischen Teresa und dem kleinen Jesus stattgefunden haben. Teresa traf ein Kind, was sie nicht wunderte, weil damals die Familien auch mit Kindern im Kloster ihre Schwestern besuchten. Und das Kind fragt sie: Wie heißt du? Teresa von Jesus, und du? Und das Kind antwortet: Jesús von Teresa.
Wir nehmen die Nebentreppe und kommen in den ersten Stock.
In das alte Turmzimmer, in dem Teresa 3 Jahre lang als Priorin gelebt hat. Diese Zelle stammt noch aus der Zeit vor der Reform und ist deshalb etwas größer und hat einen eigenen Gebetsraum. Heute werden hier die Reliquien aufbewahrt. Darunter das Stück Holz, das Teresa als Kopfkissen benutzt hat, und die Zeichnung, die Johannes vom Kreuz gemacht hat, nach einer Vision, die er von der Empore aus hatte.
Eine Zeichnung übrigens, die Jahrhunderte später Salvador Dalí zu seinem berühmten gekreuzigten Christus inspiriert hat. Außerdem ausgestellt der Beichtstuhl, in dem der heilige Johannes vom Kreuz einst die Beichte abnahm. Er verbrachte 5 Jahre als Beichtvater hier im Menschwerdungskloster in Ávila.
Y en este locutorio muy interesante.
Dieses Gesprächszimmer hier ist sehr interessant, denn hier haben sich Johannes vom Kreuz und Teresa von Ávila zum Gespräch getroffen. Das kann man schön auf der Zeichnung sehen. Da tauschen sich die beiden über die Dreifaltigkeit Gottes aus. Wir sehen Gott Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und die beiden Heiligen, die über dem Boden schweben.
So viel zur Konversation der Heiligen untereinander. Sie werden sicher auch viel über die Kernpunkte von Teresas Reform gesprochen haben.
Worin bestand die Reform? Sie bestand darin, wieder zu den Ursprüngen des Karmels zurückzukehren, zu einem einfachen Leben, einem Leben des Gebets, der Entbehrung und in Klausur.
Trabajo, sacrificio y silencio.
Apropos Klausur, wenn die Nonnen ihre Angehörigen empfangen wollten, fand das unter strengsten Auflagen statt.
Die Schwestern haben damals hinter dem doppelten Gitter Platz genommen und die Familien hier. Das heißt, sie konnten sich nicht berühren, nicht die Hand geben, geschweige denn in den Arm nehmen. Wir sehen hier eine ganze Reihe solcher Sprechzimmer, weil die Besuche sehr häufig waren. Teresa hat das mit ihrer Reform stark eingeschränkt und jeder Nonne nur einen Besuch pro Monat erlaubt. Einen Tag im Monat durch das Doppelgitter. Und das ist bis heute so. Für die Familien ist das natürlich schon hart. Schließlich ist die Berufung die der Tochter und nicht die der Familie.
Entgegen dem allgemeinen Trend haben die Karmelitinnen hier im Menschwerdungskloster von Ávila übrigens keine Nachwuchssorgen.
Wir haben eine lange Warteliste und die Gemeinschaft ist sehr jung.
Maria José Úbeda schätzt die 30 Nonnen, die hier leben, sehr. Sie arbeitet gerne für die Klausurschwestern und kümmert sich auch gerne um deren Besucher.
Alle, die hierher kommen, gehen glücklich wieder weg, weil sie ein bisschen von Santa Teresa verstanden haben, weil sie so richtig ins 16. Jahrhundert eingetaucht sind.
Ja, und auch Hilde Regeneter hat vor Ort im Menschwerdungskloster von Ávila ein bisschen mehr von Teresa verstanden. Und gleich wird sie uns hier im Studio mehr davon berichten. In Domradio Reisen sind wir heute unterwegs auf den Spuren der heiligen Teresa von Ávila. Die wurde am 28. März 1515 geboren, also so ziemlich genau vor 500 Jahren und rechtzeitig vor dem Jubiläumsstichtag. Da ist meine Kollegin Hilde Regeneter in Teresas Heimatland unterwegs gewesen. Hallo Hilde.
Hallo Heike. Ja genau, wir sind da mit einer Gruppe von Journalisten durch die Gegend gefahren. Wir sind auf dieser neuen Teresa-Route unterwegs gewesen, von der hier ja schon die Rede war. Wir haben es natürlich nicht in alle 17 Städte geschafft, die dazugehören, aber immerhin doch in 5.
Und von den einzelnen Stationen haben wir auch schon Beiträge gehört, aber gab es denn außerdem noch was sich besonders beeindruckt hat?
Also wir waren ja ganz viel immer in Karmelitinnenklöstern und hatten deshalb immer wieder mit Klausurschwestern zu tun. In Ávila haben wir dann zum Beispiel die Gitter gesehen, durch die die Nonnen mit ihren Besuchern sprechen. Und das war schon so ein bisschen befremdlich. Und wir haben immer gedacht, ach, wir würden so gerne auch mal eine echte Klausurschwester zu Gesicht bekommen und am liebsten wirklich auch mit der reden. Immer Fehlanzeige, immer haben sie gesagt, nee, geht jetzt leider nicht. Und als wir dann schon gar nicht mehr damit gerechnet hatten, hat es dann doch noch geklappt. In Toledo nämlich, in dem dortigen Kloster der unbeschuhten Karmelitin, da haben wir Elena de la Eucaristia kennengelernt. Die hat uns ganz unkompliziert empfangen. Ich durfte sie sogar durch das Gitter hindurch interviewen, das Mikro da durch die Gitter stecken. Die hat sich sogar fotografieren lassen und unsere Fragen zum Thema Klausur, die hat sie auch ganz selbstverständlich beantwortet.
Hoy día no se entiende la vida de clausura.
Die allermeisten Leute heute verstehen das Klausurleben gar nicht mehr. Das Leben dreht sich so sehr um die materiellen Dinge und Äußerlichkeiten. Da kann kaum jemand verstehen, warum sich junge Frauen freiwillig dazu entschließen, in Klausur zu leben. Die Voraussetzung dazu ist natürlich die Berufung. Du musst dich zum Leben im Karmel berufen fühlen. Ein anderer Beweggrund ist der Wert des Gebets. Es gibt Leute, die sich zur Stille hingezogen fühlen, zur Einsamkeit und zur inneren Sammlung und die dann fühlen, dass der Karmel genau der richtige Ort für sie ist.
Ja, genau so hat sie uns die Klausur und die Berufung dazu erklärt. Jetzt muss man dazu vielleicht noch wissen, dass Elena aus Kolumbien kommt und dass sie 83 Jahre alt ist. Sie war dann so richtig in Plauderlaune, hat einen gut gelaunten, ausgeglichenen Eindruck gemacht und deshalb haben wir auch sofort abgenommen, was sie dann auch nochmal gesagt hat.
Ich bin glücklich und fühle mich verwirklicht. Und das war ich eigentlich immer. Ich hatte nie einen Zweifel an meiner Entscheidung, ins Kloster gegangen zu sein. Was schon schwer war, war der Schritt in die Klausur. Das war schon ein Kampf für mich. Denn ich reise so gern, ich unterrichte gerne und ich lerne selbst gerne. Und ich habe gedacht, im Karmel gibt es für mich keine Reisen und keine Studien. Dann habe ich den Schritt getan und alles war gut. Ich habe nichts vermisst.
Also das ist ja schon mal ziemlich ungewöhnlich, eine Klausurnonne durchs Gitter zu interviewen. Was war noch besonders bei der Reise?
Also besonders schön war ziemlich viel, die ganzen alten geschichtsträchtigen Orte, all die Klöster und Kirchen in ihrer karmelitischen Schlichtheit, dann diese schönen Altstädte, die engen Gassen, immer wieder die tollen Ausblicke auch auf die hohen Berge ringsherum, diese kastilischen Landschaften, durch die wir gefahren sind, das karge, eher herbe Altkastilien rund um Ávila, so ein bisschen schroff, aber auch ganz weit und klar. Und dann das lieblichere Castilla La Mancha südlich von Madrid, da haben schon die Mandelbäume geblüht, da sind wir durch Olivenhaine gefahren und da sind wir dann auch in dem kleinen Örtchen Villanueva La Jara gelandet, eine weitere Klostergründung Teresas und da haben wir was ganz Lustiges vorgefunden, nämlich wir waren in dem Restaurant El Barrio und in diesem Restaurant, da haben sie extra zu Teresas Ehren eine Pizza kreiert. Dazu der Pizzabäcker Santiago Garcia Collado.
Ich zeige jetzt mal, wie wir hier unsere Teresa-Pizza zubereiten. Mit einem Belag aus lauter Zutaten, die die Nonnen damals auch in ihren Klostergärten hatten. Kürbiscreme, Rebhuhnstücke, Manchego-Käse und Tomaten. Obendrauf kommt noch ein bisschen Thymian und Parmesan-Käse und dann geht's ab in den Steinofen. So haben wir die Pizza entworfen und bei den Leuten kommt sie super an. Übrigens präsentieren wir die Pizza ja in der Form eines Fußabdrucks. Und dazu servieren wir Sprüche von Teresa, so wie der hier zum Beispiel. Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Also Traurigkeit und Melancholie will ich nicht in meinem Haus.
Das klingt ja ziemlich lecker, eine Teresa-Pizza ohne Traurigkeit und Melancholie, das ist ja echt nett.
Ja, und auch im Parador Hotel in Ávila, da haben sie sich auch was zum Essen einfallen lassen, ein extra Teresa-Menü und mehr dazu sagt uns jetzt der Direktor José Mengiano Corbacho.
La cocina de Ávila.
Die typische Küche hier in Ávila, die Küche hier in Kastilien, ist eine ganz einfache, bodenständige Küche. Für unser Menü haben wir uns daran orientiert, wie damals in den Klöstern hier in der Gegend gekocht wurde. Deftig, manchmal auch raffiniert und meistens sehr kostengünstig. Die Zutaten, die wir hier verwenden, sind alle regional und von großer Einfachheit. Ich denke, das ist das Wichtigste.
Das klingt jetzt so ein bisschen nach Brauhauskost, oder?
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen ähnlich in der Deftigkeit und Bodenständigkeit, finde ich. Also als Entree zum Beispiel, da gab es Kartoffelecken mit Schweinespeck, ganz, ganz typisch für Ávila. Teresa selbst wird das so eher nicht gegessen haben, weil die Kartoffel erst nach ihrer Zeit weitere Verbreitung fand. Allerdings muss man sagen, es gibt auch eine Legende, die sagt, dass Teresa selbst die Kartoffel in der alten Welt eingeführt hat. Was jetzt stimmt oder nicht, weiß ich auch nicht so genau. Nochmal zurück zum Menü. Da ging es dann weiter mit dicken weißen Bohnen und gedünstetem Kabeljau, der berühmte Bacalao und dann schließlich Rindfleisch mit Rosmarinkartoffeln.
Auf jeden Fall haben wir für unser Menü in Teresas und anderen Schriften der Zeit recherchiert. So hat Teresa einmal geschrieben, Gott ist auch zwischen Töpfen und Pfannen gegenwärtig. Sprich, wir können auch in der Küche beten. Davon haben wir uns natürlich inspirieren lassen und gesagt, ganz egal, ob jemand ungläubig ist oder nicht, gute Gerichte können immer auch auf etwas Höheres verweisen.
Ja, also kulinarisch kommen ja die Teresa Pilger so einiges geboten, aber hast du auch das Gefühl, sie ist tatsächlich in der Bevölkerung verankert, die finden die auch alle toll?
Das Gefühl hatte ich allerdings wirklich, das war für uns auch fast ein bisschen erstaunlich. Also egal, wen du da fragst, egal ob jung oder alt, eher so ein bisschen konservativ oder vielleicht auch flippiger, die können alle was mit dem Namen anfangen und mit der Person auch. Und viele, die geraten dann beim Stichwort Santa Teresa de Jesús, so nennen die Spanier sie ja meistens, ins Schwärmen. Zum Beispiel auch Beatriz Gómez Fraile in Alba de Tormes.
In ihrer Zeit war Teresa eine Revolutionärin, die gegen die damaligen Konventionen gekämpft hat, um ihre Vision zu verwirklichen. Das hat natürlich vielen in der Kirche nicht gefallen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Inquisition ihre Biografie verbrennen ließ. Wegen dem, was sie schrieb, war die Inquisition hinter ihr her.
Aber davon hat sich ja Teresa nicht abschrecken lassen, oder?
Nee, sie hat einfach weitergemacht und vor allem für die Frauen hat sie damals ziemlich viel getan.
Dass Frauen lesen und schreiben konnten, war im Spanien des 16. und 17. Jahrhunderts alles andere als selbstverständlich. Der normale Weg einer Frau war die Ehe. Aber hier im Kloster konnten sie alles lernen, lesen, schreiben, sie hatten Bücher. Und der Karmel hat sich dann ja schnell in verschiedenste Länder ausgebreitet. Teresa wollte also, dass die Frauen nicht mehr in der zweiten Reihe stehen und dass sie gebildet sind.
Teresa von Ávila, Ordensfrau, Ordensgründerin und Pionierin für die Sache der Frauen. Und weil in diesen Tagen, weil sie 500 Jahre alt wird, begeben wir uns gleich noch ein bisschen mehr auf Spurensuche in ihrer spanischen Heimat. Da kümmern wir uns dann wieder zusammen mit Hilde Regenitter um den Wanderweg von der Wiege bis zum Grab. Hilde, erstmal bis hierhin vielen Dank. Wir hören dann später noch weiter. Und hier geht's jetzt natürlich auch in unserer Domradio Reisen wie immer weiter mit unserer Rubrik Sehnsuchtsmusik.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, und da bleiben wir natürlich in Spanien. 100 Kilometer von Ávila entfernt, da liegt die Hauptstadt Spaniens, Heimatstadt des erfolgreichen Musikproduzenten Javier Limón. Am dortigen Musikkonservatorium, da hat er studiert, bekannt geworden ist er durch Crossover-Projekte, bei denen er mit verschiedenen Spielarten des Flamenco experimentiert hat. Einen Grammy hat er damit auch schon gewonnen. Neuester Schützling ist die Niederländerin Nike, deren musikalische Biografie umfasst Ausflüge in die mexikanische, in die kubanische, aber auch mongolische und isländische Tradition. Auf dem Album Alter geht's in Richtung Portugal und Spanien natürlich. Und so klingt das.
Ihre Heimat ist das niederländische Friesland. Nünke Lavermann ist dort in einem kleinen Dorf aufgewachsen, ehe sie zum Musikstudium nach Amsterdam ging. Sie setzt sich auf musikalische Art und Weise für die Bewahrung ihrer ureigenen Muttersprache ein, dem Friesischen, einer Mischung aus Holländisch und Englisch, gesprochen nur noch von einer kleinen Minderheit. Ihre erste goldene Schallplatte hat sich Nünke mit einer Vertonung alter friesischer Gedichte ersungen. Einen Literaturpreis gab es gleich obendrauf. Aktuell probiert sie sich an einem Genre, das es so eigentlich vor ihr noch gar nicht gab. Friesischer Fado, die tiefe Melancholie portugiesischer Tradition, kombiniert mit eigenen Geschichten und Naturbetrachtungen aus der Heimat. Ihr spanischer Produzent wollte den weiten Blick, den riesigen Himmel und das Grün Frieslands in der Musik einfangen. Aber er fügt eben auch südeuropäische Bilder hinzu, wie das einer Flamenco-Tänzerin, die durch das Stück Efterik tanzt, die Sehnsucht danach, die Natur um einen herum noch einmal so wahrnehmen zu können wie ein Kind. Efterik von Nünke.
Zugegeben, es ist ein bisschen verwirrend. Auf der einen Seite gibt es zum 500. Geburtstag von Teresa von Ávila eine neue Kultur- und Pilgerroute namens Spuren der heiligen Teresa. die alle 17 Städte verbindet, in denen die spanische Karmelitin im 16. Jahrhundert Klöster gegründet hat. Diese Route haben wir schon vorgestellt und auch gesagt, dass man, um eine Pilgerurkunde zu bekommen, 3 der 17 Städte besuchen und am Ende in Avila landen muss. Wie man aber diese Strecken dazwischen zurücklegt, das bleibt jedem selbst überlassen. Auto, Zug, Fahrrad, alles ist möglich. Aber daneben gibt es eben auch noch einen richtigen klassischen Wanderweg, einen, der über 118 Kilometer Teresas Geburtsort Avila mit ihrem Sterbeort Alba de Tormes verbindet. Hilde Regeneta ist eine Etappe dieses Weges von der Wiege bis zum Grab mitgelaufen.
Wir haben jetzt Narros de Castillo verlassen, ein ganz kleines Dorf hier auf der kastilischen Hochebene. Um uns herum eigentlich nur Felder, ein paar Pinien, die vereinzelt dort stehen, ein paar Gehöfte. Und wir machen uns jetzt auf die Ruta Teresiana, auf die teresianische Route oder die Route der Teresa nach Duruelo. Das ist eine Teiletappe dieser Route, die eigentlich von Avila, von ihrer Geburtsstätte bis zu ihrer Begräbnisstätte nach Alba de Tormes führt. Und wir laufen jetzt 8,7 Kilometer ganz genau.
Gesagt, getan. Und sofort weht es Carmen Frenzio vom spanischen Fremdenverkehrsamt und ihren Mitwanderern eiskalt um die Nase.
Es ist schon irgendwo eine ganz besondere Stimmung, würde ich sagen, wie wir hier losgehen, mitten in dem Wind. Und man muss daran denken, wie Teresa hier in wohl glühender Hitze auf ihrem Maulesel Richtung Duruelo geritten ist, um auch dort ein Kloster, das erste Männerkloster, zu gründen.
Auf den Spuren der eiligen Heiligen führt der staubige Schotterweg durch schier endlos wirkende Felder.
Wir sind ein paar hundert Meter gelaufen, würde ich mal sagen, und stehen jetzt vor einer typischen Dehesa. Die Weidegebiete oder die großen Weiden, die Felder mit den Steineichen, die sehr typisch sind hier für die Region, für Kastilien, das Hochland und dann weiter runter Richtung Extremadura. Wir gehen ja jetzt von der Provinz Avila rüber in die Provinz Salamanca, Richtung Alba de Tormes, und diese typischen Steineichen, die hier überall wachsen, auf dem doch sehr trockenen Boden, sind eigentlich so die charakteristischen Bäume hier für die Landschaften.
Irgendwie majestätisch sehen sie aus, diese Steineichen. Urig und knorrig, einige für sich ganz alleinstehend, andere in Gruppen.
Normalerweise wachsen sie wie Büsche, aber die werden dann so beschnitten, dass wirklich der Stamm dann nur herauskommt und ein ganz breites Dach, schattenspendendes Dach entsteht. Und man kann sich richtig vorstellen, wie Teresa schon vor 500 Jahren hier in sengender Hitze auf ihrem Esel geritten ist und immer mal wieder Schatten gesucht hat unter einem dieser schattenspendenden Bäume.
Auch ein halbes Jahrtausend später wirkt diese Weite wunderbar auf die Seele. Das Chaos im Kopf beginnt sich zu lichten, die Gedanken werden tiefer.
Die Stille hier wird wirklich immer hörbarer. Es ist wirklich unglaublich, wie diese Landschaften hier um uns herum sind. Diese weiten Hügellandschaft mit den Steineichen, also wirklich ein wunderbarer Eindruck von dieser kastilischen Hochebene.
Karg ist es, dieses Altkastilien, von einer Kargheit, die in sich eine große Klarheit birgt. Mattgrüne Felder, soweit das Auge reicht, hin und wieder unterbrochen von dem satten Rotbraun eines frisch gepflügten Ackers. Und von besagten Steineichen, die aus der Ferne ein bisschen wieder hingetupft aussehen. So geht es weiter, Kilometer um Kilometer, immer dem Etappenziel entgegen.
So, wir erreichen jetzt tatsächlich Duruelo, unser erstes Etappenziel jetzt, bevor wir dann weitergehen nach Alba de Tormes. Und hier in Duruelo ist eben der Platz, an dem Teresa ihr erstes Männerkloster gegründet hat. So wie ich es aus der Literatur gelesen habe, kam sie damals hier an und fand ein vollkommen zerstörtes Haus vor, eine Ruine, in der bereits das Dach eingestürzt war, und sie und ihr Begleiter haben sich dann doch etwas verzweifelt gefragt, hier soll jetzt unser neues Kloster entstehen.
Und die kleine Kapelle, die hier heute an damals erinnert, die will sich Carmen Frenzio gleich in Ruhe anschauen. Vorher aber gibt sie dem Wanderweg von der Wiege bis zum Grab Teresas noch eine gute Note.
Dieser Weg hier, der war wunderbar ausgeschildert, das muss ich wirklich sagen. Es war ein Weg, der ist sehr angenehm zu gehen. Kann mir auch gut vorstellen, dass man den gut mit dem Fahrrad fahren kann oder auch reiten kann. Sehr, sehr gut ausgeschildert. Alle paar hundert Meter ist eigentlich ein Schild mit einem roten Pfeil daran. Und man weiß eigentlich ziemlich genau, wie man sich zu bewegen hat und wohin.
Ja, und wer diesen Weg bis zum Ende läuft, der landet dann in Alba de Tormes, dem Stammsitz der Herzöge von Alba und dem Sterbeort der heiligen Teresa von Avila. Unsere nächste Station hier in Domradio Reisen auf den Spuren der heiligen Teresa von Avila. Der berühmteste Wallfahrtsort in Spanien ist zwar zweifellos Santiago de Compostela in Galizien mit dem Grab des heiligen Jakobus. Und dann ist da auch noch das Kloster Montserrat in Katalonien mit der schwarzen Madonna. Aber dann ist auch noch das hier, Alba de Tormes in Kastilien. Denn hier ist Teresa von Avila gestorben. Hier werden ihre sterblichen Überreste aufbewahrt. Und hierher zieht es im Jubiläumsjahr zu Teresas 500. Geburtstag besonders viele Besucher. Sie kommen aus der ganzen Welt, denn schließlich wird Teresa rund um den Globus verehrt.
Teresa war eine einzigartige Frau, eine moderne Frau im heutigen Sinne und das im 16. Jahrhundert. Sie hat dafür gekämpft, ihre Ziele zu erreichen. Und die Nonnen hier in Alba de Tormes wollten, dass die Leute das verstehen, dass sie Teresa in ihrer ganzen Komplexität begreifen. Und deshalb zeigen sie jetzt all die Dinge, die sie so lange im Verborgenen gehalten hatten.
Und zwar im 2014 eröffneten Museo Carmelitano de Santa Teresa de Jesus in Alba de Tormes, erklärt Mercedes Castro Ramos vom Tourismusbüro der Stadt. Das Museum schließt direkt an Verkündigungskirche und Kloster an, wo Teresa im Jahr 1582 starb und wo bis heute ihre sterblichen Überreste aufbewahrt werden. Erst seitdem es das Museum gibt, können Pilger den Sarkophag der Heiligen auch von nahem sehen.
Das hier ist also Teresas Sarg. Papst Clemens IX. Erließ unter Androhung der Exkommunikation das Verbot, dem Körper der Heiligen noch weitere Reliquien zu entnehmen. Und deshalb ist der Sarg ganz besonders gesichert. Um ihn zu öffnen, sind 10 Schlüssel nötig, auf verschiedene Personen verteilt. 3 werden hier im Kloster aufbewahrt, 3 hat der Herzog von Alba, 3 weitere sind in Rom und der letzte, der zur Silberurne mit Teresas sterblichen Überresten, über den wacht der spanische König höchstpersönlich, Felipe VI.
Beatriz Gómez Fraile führt Besucher durch Kirche und Museum. Sie zeigt ihnen natürlich auch die beiden wichtigsten Reliquien, Teresas Herz und ihren linken Arm, beide in kostbaren Reliquiaren ausgestellt. Rund um Teresas Bestattungsstelle spielt ein besonderes Motiv eine wichtige Rolle, das durchbohrte Herz.
Zu Teresas mystischen Erlebnissen gehört die Vision, dass ein Engel ihr mit einem Spieß das Herz durchbohrt. Die Liebe, die sie für Gott empfindet, ist so tief, dass sie schmerzt. Liebe also und Schmerz. Und dieses durchbohrte Herz taucht rund um Darstellungen der Heiligen immer wieder auf, am Grab oder auf Bannern, überall.
Aber wie kam es eigentlich, dass Teresa ausgerechnet hier gestorben ist, in Alba de Tormes?
Das war im Grunde ein Zufall. Sie kam von ihrer letzten Klostergründung in Burgos und war auf dem Weg nach Avila, wo ihre Nichte Teresita ihre Gelübde ablegen wollte. Da ließ der Herzog von Alba sie rufen, sie möge doch bei der Geburt seines Enkels zugegen sein. Als sie am 20. September eintraf, war das Kind schon geboren und sie selbst so von der Reise geschwächt, dass sie sich sofort ins Krankenbett legen musste und schließlich hier im Kloster verstarb.
Über dem Ort, an dem Teresa damals ihrem Leiden erlag, ist heute eine kleine Kapelle errichtet.
Das hier ist Teresas Todeszelle. Das Fenster und die Position des Bettes sind noch genau wie damals. Und übrigens, Teresas Tod fiel genau auf den Tag, an dem der Wechsel vom julianischen zum gregorianischen Kalender vollzogen wurde. Nach der alten Zeitrechnung starb sie am 4. Oktober. Nach der neuen wurden 11 Tage draufgeschlagen und so ist ihr Gedenktag heute der 15.10.
Teresa selbst, so besagt es die Überlieferung, wollte in Alba bestattet werden. Dass das am Ende auch tatsächlich so geschah, das verdankt die kleine Stadt am Fluss Tormes einem wichtigen Freund und Förderer Teresas, dem Duque, also dem Herzog von Alba. Alba, weiß Mercedes Castro Ramos.
Er war Teresa nicht nur Mäzen, sondern auch ein wichtiger Gesprächspartner. Nach ihrem Tod hat er dafür gekämpft, dass ihr Körper hier bleibt. Das war schließlich Teresas letzter Wille gewesen. Und der Herzog hat diesen letzten Willen erfüllt. In der Kirche sehen wir an verschiedenen Stellen sein Wappen, weil er nämlich die Erweiterung der Kirche finanziert hat. Irgendwann nach ihrem Tod wollten die Bürger von Ávila Teresas Überreste und haben sie sich einfach geholt. Aber der Duque de Alba hat dafür gekämpft, dass sie zurück nach Alba kamen. Er hat im Vatikan vorgesprochen und am Ende Erfolg gehabt.
Ja, und so konnte sich auch Hilde Regeneter in Alba de Tormes in der Provinz Salamanca den Sarkophag der heiligen Teresa ansehen. Alba de Tormes war übrigens Teresa achte Gründung. Und hier in Domradio Reisen, da springen wir gleich noch einmal zurück in der Zeit und besuchen einen Ort, an dem Teresa ihr drittes Kloster gegründet hat. Wir gehen gleich nach Malagon, etwa 2 Autostunden südlich von Madrid gelegen. Malagon, eine kleine Stadt in der Provinz Ciudad Real, ca. 168 Kilometer südlich von Madrid. Es ist eine kleine Stadt, die für die heilige Teresa im 16. Jahrhundert eine große Bedeutung bekam. Schließlich hat sie für ihre dritte Klostergründung zum ersten Mal einen Neubau entwerfen und ausführen lassen. In ihren Briefen schrieb und nannte sie das Karmelitinnenhaus in Malagon das große Werk. Der Ort Malagon und die Ordensgründerin Teresa von Ávila, sie sind bis heute untrennbar miteinander verbunden.
Es ist wahr, dass Malagon diese Konnotation
hat. Wer nach Malagon kommt, der kommt um Santa Teresa nicht herum. In Ávila ist sie geboren, in Alba de Tormes ist sie gestorben und bestattet, aber hier in Malagon hat sie den einzigen von ihr geplanten Klosterneubau hinterlassen. Und wegen dieses Neubaus aus dem 16. Jahrhundert ist Teresa bei uns in Spanien auch die Patronin der Architekten.
Adrián Fernández Erguido ist Bürgermeister von Malagon und wie fast alle hier sehr stolz auf die große Heilige. Und er freut sich auch, dass Malagon jetzt eine von 17 Städten auf der neuen Kultur- und Pilgerroute auf den Spuren von Santa Teresa ist. Für die Pilgerurkunde, die Teresiana, muss man mindestens 3 davon besucht und die Tour in Ávila beendet haben.
Und ganz ehrlich, wer Teresas Reform verstehen will, der muss schon hier nach Malagon kommen. Wer das nicht tut, kann ihre Spiritualität nicht begreifen. Denn für Teresa war Malagon der Ort, an dem sie sich verwirklichen konnte.
Schließlich hat sie davor und danach für ihre Klöster immer bereits bestehende Gebäude benutzt. Nur hier ließ sie etwas ganz Neues errichten. 1567 war Teresa zum ersten Mal in Malagon, als Gast ihrer Freundin und Förderin Doña Luisa de la Cerda.
Sie sah, wie sich in einem Olivenhain eine Taube auf einem Olivenbaum niederließ, und da sagte sie: Diesen Ort hat Gott für mein Kloster auserwählt. Und diese Stelle ist genau die, wo heute in der Kirche der Tabernakel steht.
Sagt Juan Carlos Fernández de Simón. Mit dem Kapellan des Konvents San José de Malagón gehen wir jetzt in die Klosterkirche hinein, um den Tabernakel von nahem zu sehen. Im Zentrum des Hauptaltars, einem Kleinod des spanischen Spätbarock, geschaffen im 18. Jahrhundert vom Bildhauermeister Germán López.
Es un retablo muy original.
Er ist sehr original, so zeigt er gleich 3-mal die Dreifaltigkeit bzw. Dreieinigkeit. Einmal sind da Gott Vater, der Heilige Geist und das Jesuskind und dann die heilige Familie mit Maria, Josef und wieder dem Jesuskind. Und schließlich Maria mit ihren Eltern Anna und Joachim. Charakteristisch für diesen Altar sind außerdem die vielen, vielen Engel, manche als Ganzkörperfiguren, andere nur als Köpfe dargestellt.
So krönen etwa fein gearbeitete Figuren der Erzengel Michael und Raphael 2 der Altarsäulen.
Der Altar ist komplett mit Blattgold überzogen und zusätzlich farbig gefasst. Die farbig gearbeiteten Figuren sind von großer Qualität und in sehr gutem Zustand seit dem 18. Jahrhundert erhalten. Etwa aus der gleichen Zeit stammt die Treppe, auf der der Tabernakel steht. Auf dessen Frontseite ist der segnende Jesus dargestellt, darüber der Olivenbaum mit der Taube, ein Verweis auf Teresa, die sich so den Ort ihrer Gründung weisen ließ.
Und natürlich ist der Ordensgründerin Teresa auch noch ein eigener Altar gewidmet, an der rechten Seitenwand, auch dieser von Germán López gestaltet.
Er zeigt Teresa stehend mit himmelwärts gerichtetem Blick. In der linken Hand hält sie ein Buch und in der rechten eine Feder. Er zeigt sie also als Schriftstellerin. Über ihrer rechten Schulter der Heilige Geist in Gestalt einer Taube, der ja ihr ganzes Werk inspiriert hat. Zu diesem Altar kommen besonders viele Leute hier in Malagon, weil den Leuten Teresa so wichtig ist. Und so kommen sie hierher, weil sie Teresa um ihre Fürsprache bitten wollen.
Auffällig, die Gitter im unteren und oberen Chorbereich. Durch sie hindurch konnten die Karmelitinnen damals die Kommunion empfangen und an der Messe teilnehmen. Und so ist es bis heute. 14 Schwestern im Alter von 25 bis 93 leben heute hier, in strenger Klausur und getreu der Lehren ihrer Ordensgründerin. Dazu noch einmal Kapellan Juan Carlos Fernández de Simón.
Santa Teresa ist vor allem eine Meisterin des Gebets, eine Meisterin der Erfahrung mit Gott. Und so hat sie entdeckt, dass wir Menschen eine innere Beziehung zu Gott aufbauen können, dass Gott in uns wohnen kann. Es geht darum, durch die Tür des Gebetes, so drückt sie das aus, in unser tiefstes Innerstes zu gelangen und dort die Beziehung zwischen unserer Seele und Gott zu entdecken. Eine Freundschaft aufzubauen zu unserem Herrn, und diese Freundschaft zu Gott verändert alles, unser ganzes Leben. Sie macht uns zu anderen, ganz neuen Menschen, genauso wie auch Santa Teresa das erlebt hat.
Ja, und die Musik, die wir da gerade und auch immer wieder im Beitrag gehört haben, das war übrigens die Hymne Maestra de la Luz, Meisterin des Lichts, eigens zum 500. Geburtstag komponiert von Francisco Palazón. Den Text dazu hat Carlos Arganzo geschrieben und interpretiert hat das Werk hier der Gregorianische Chor de la Santa. Und der Beitrag, den Sie gehört haben, den hat Hilde Regeneter gemacht. Damit endet auch die Reise auf den Spuren der heiligen Teresa von Avila. Aber wenn Sie sich Bilder angucken möchten von der Heimat der heiligen Teresa oder Informationen nachlesen möchten, können Sie das tun im Internet auf domradio.de und dann auf Reise klicken. Und das war's auch schon wieder von Domradio Reisen. In 2 Wochen, dann nehmen wir Sie mit zu Frühlingszielen und bis dahin passt bestimmt auch das Wetter dann zu den Frühlingszielen. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuhören für heute. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.